Hast du eine 15er heute drin? Hände hochheben manchmal. Du hast das Gefühl, da sind Ketten und an diesen Ketten sind Zentnergewichte dran. Schon mal so gefühlt? Du willst die Hände hochheben und da hängen Gewichte dran. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich kriege ja meine Hände gar nicht hoch. Warum? Weil der Feind weiß, Hände hochheben ist eine Waffe. Und er sagt, du fühlst dich heute nicht so. Du armes Kindchen, hast so schwer gearbeitet. Du bist so erschöpft und das wird jeder verstehen, dass du jetzt ein bisschen lockerer heute das Meeting angehen lässt und mehr mal guckst, was bei den anderen so irgendwie kommt. Es ist gar kein Problem, einfach mal so ein bisschen irgendwie sich so mehr ziehen zu lassen, statt selber nach vorne zu gehen. Und glaub doch nicht diesen Quatsch, dass Hände hochheben eine Waffe ist. Wen soll denn das erschrecken? Schau doch mal deine niedlichen Patschhändchen an. Ja, das ist, wenn unser Verstand regiert, wenn unser Ego regiert, wenn die Bequemlichkeit regiert, wenn wir sagen, ich mache so, wie ich fühle. Und ich möchte lernen, ein Christ zu werden, wie das Wort sagt und nicht, wie ich fühle. Und wenn ich spüre, in der Anbetung, da sind diese Zentnergewichte, dann sage ich, Teufel, jetzt erst recht. Ich hebe heilige Hände hoch, jetzt erst recht. Hast du gelesen, als Mose die Hände hochgehoben hat, hat sein Volk die Schlacht gewonnen. Was hat denn das Hände hochheben mit der Schlacht zu tun? Ja, wenn du das militärisch siehst, überhaupt nichts. Das ist ja der Wahnsinn zu denken, da wäre eine Beziehung. Aber das Wort Gottes sagt es, ihm wurden die Hände schwer und er tat die Hände runter. Und der Feind gewann wieder Oberhand. Er nahm die Hände wieder hoch und Israel siegte wieder. Und dann haben Hur und Aaron ihn gestützt. Und ich glaube, dass das ein geistliches Bild ist, wie wir die Hände der Leiterschaft stützen sollen. Ich glaube auch, dass es ein buchstäbliches Bild ist, dass wir diese kleinen Dinge, die wir nicht verstehen, die wir nicht für wichtig halten, dass wir die ernst nehmen. Wenn Gottes Wort sagt, wir sollen ihn preisen mit allem, was in uns ist, macht einen fröhlichen Lärm. Ein fröhlicher Lärm ist ein fröhlicher Lärm. Und da können wir Gott nicht in das Licht führen und irgendwie mit halber Kraft irgendwie singen und sagen wir, das nennen wir jetzt fröhlichen Lärm. Gott ist nicht blöd. Immer der Verstand. Wir machen so, wie wir denken. Ist ja viel besser so. Und da brechen wir durch Widerstände in der unsichtbaren Welt nicht durch. Und das ist der Grund, warum da oben diese Schicht so zu bleibt und warum die Engel nicht kommen können. Das ist der Grund. Wir rechnen gar nicht damit, dass Gott wirklich in unsere Gegenwart kommen möchte. Wir rechnen gar nicht damit, sondern wir haben eine Zeit des Liedersingens. Das nennen die Lobpreis, naja, aber ja. Wir denken uns unseren eigenen Teil. Naja, also heute geht's aber lange, jetzt singen wir schon eine Viertelstunde. Und wenn wir Leute im Fernsehen sehen, auf dem Fußballfeld oder irgendwo, und die sind außer Rand und Band, wir finden das total normal. Ja? Die johlen, die krölen, die schwingen die Fahnen und tötötötötö! Und was sie alles machen da. Und die sind total wild. Ich habe noch nie irgendeinen Sektenbeauftragten gehört, der gesagt hat, das macht mir Angst, was die da machen im Stadion. Ich finde das zu emotional. Ich meine, es sollte doch Sport immer noch Sport bleiben. Und es sollte doch alles irgendwie ein bisschen doch gesitteter und mitteleuropäischer zugehen. Habe ich noch nie gehört, dass ein Sektenbeauftragter darüber etwas schreibt. Aber kaum, dass wir mal die Handbremse loslassen und versuchen, nur zwei Schritte in richtige Anbetung zu gehen, wo wir alles geben, auf einmal stehen die Religiösen auf. Irgendwas muss doch da sein, was die aufschreckt. Die sind ferngesteuert. Die spüren, wenn die Gemeinde so weitermacht, da bricht ja ein Loch in den Himmel. Die muss man einschüchtern, die muss man ein bisschen bremsen. Hey, seid nicht zu emotional. Ihr wisst doch, seelisches Christsein ist äußerst gefährlich. Wer will schon selig sein? Seelisch. Wir wollen doch geistlich sein. Wir wollen geistliche Christen sein. Ja, und das Fleisch, hat man dir gesagt, das kann seelisch sein. Und vorsichtig. Vor den Emotionen. Mensch, wir haben immer unseren Verstand im Wege. Das geht jetzt sehr zusammen hier mit dem nächsten Punkt. Wir müssen voran. Oh Mann. Petrus betet, Vers 11. Da kam eine Verzückung über ihn. Es kam eine Verzückung über ihn. Weißt du, was eine Verzückung ist? Der Heilige Geist kam auf ihn und hob ihn in eine andere Art von Bewusstsein, in eine andere Dimension. Du sagst, hoppla, das ist doch New Age. Ach so? Hat der Heilige Geist sich vertan? Es kam eine Verzückung über ihn. Und wir haben alles so rationalistisch, alles fertig gemacht irgendwie, alles festgezurrt, nichts ruckt und rührt sich, alles irgendwie ordentlich. Wir wollen ja den vernünftigen Gottesdienst haben. Wir wollen ja nicht emotional werden, komisch, die auf dem Fußballplatz für so ein blödes Stück Leder, die dürfen das. Und wenn der König des Universums, der den Teufel den Kopf zertrampelt hat und der Millionen von Menschen den Weg gebahnt hat durch sein Leiden und Sterben in den Himmel, dass sie rauskommen aus der Knechtschaft, über den dürfen wir nicht begeistern. Sondern irgendwas stimmt hier nicht. Und wir dürfen uns nicht bremsen lassen von solchen Stimmen. Wir dürfen uns nicht bremsen lassen von der Stimme, oh, immer schön vorsichtig und immer schön anständig schweizerisch. Bürgerliches Mittelmaß. Immer ausgewogen. Immer schön alles unter Kontrolle. Hey, ich habe einen tollen Vers für dich, über den kannst du mal nachdenken. 2. Korinther. Kapitel 5, der ist gut. Ich bin immer noch beim Thema Verzückung. 2. Korinther, Kapitel 5. Hast du schon mal eine Verzückung gehabt? Wenn du eine hattest, du sagst, Gott, mehr. 2. Korinther, ich muss gerade suchen, Kapitel 5, Vers 13. Und jetzt hör mal zu, was er jetzt in den Korinthern schreibt. Denn sei es, dass wir außer uns waren. Und da ist das griechische Wort, was an der Stelle mit Verzückung übersetzt ist, Ekstasis. In Ekstase, außer sich sein. Das ist das Wort, ja? Sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. So, was machen wir mit diesem Vers? Paulus sagt, in Gegenwart der Korinther, also offensichtlich in ihren Gottesdiensten, hat er Zustände gehabt, wenn das privat bei ihm zu Hause gewesen wäre, hätte er nicht nötig gehabt, das zu erklären. Er musste ja eine Erklärung abgeben, was da los war. Er hatte in Gegenwart der Korinther gewisse Zustände zu gewissen Zeiten. Die waren das Gegenteil von vernünftig. Ist das exegetisch sauber? Ich meine, du bist ein bewährter Exeget. Du sollst das jetzt einmal wirklich prüfen, dass ich hier nicht jetzt einmal abkippe und irgendwie... aus dem ersten Phantasius hier zitiere oder sowas. Er sagt, da waren gewisse Situationen, die sahen aus wie das Gegenteil von vernünftig. Ich sage euch, ihr lieben Korinther, das war nicht für euch, das war für Gott. Das hat mit euch nichts zu tun. Wenn ich vernünftig bin und das Wort lehre, das ist für euch, dann macht die Ohren auf. Ist in unseren Gottesdiensten Raum für Verzückung? Raum für Ekstase? Darf man das überhaupt? Ich komme in Versammlungen, da kommt der Heilige Geist auf die Leute und was passiert? Sie nehmen ihre ganze Kraft zusammen, um sich ja irgendwie zusammenzureißen, um ja nicht laut loszupusten. Die schwellen rot an. Die können sich kaum noch am Stuhl halten. Manche rennen raus, weil sie fürchten, noch eine Minute weiter und ich explodiere. Weil so der Heilige Geist auf sich, der will sie mal entkorken. Mal, dass der Korken rauskommt. Und sie sitzen da und sagen, nein, ich bin ganz nüchtern, ich bin ganz nüchtern. Ich habe alles im Griff. Herr, du siehst, wie vernünftig und wie nüchtern ich bin. Herr, es fällt mir schwer, aber ich bin ganz nüchtern. Und sie geben sich unheimliche Mühe, ihre Emotionen zu unterdrücken. Dabei möchte Gott ein tiefes Werk in ihnen tun und sie heilen. Und manche Leute nach solchen Gottesdiensten, wenn die halbe Mannschaft auf dem Boden liegt und sich mal gesund lacht, ja, Leute gehen dann und fragen den Herrn Pfarrer, war das nicht ein bisschen komisch, was da war in der Gemeinde? Ja, geh nicht zum Pfarrer, der nicht das Wort kennt. Geh mal zu deinem Hausarzt. Das sagt ihm die halbe Gemeinschaft, lag am Boden und hat sich gesund gelacht. Der Arzt würde sagen, oh, das war aber ein gutes Meeting. Da musst du wieder hingehen. Das ist sehr gesund, weil Lachen ist absolut gut. Alle Muskeln werden bewegt, alle Organe werden durchgeschüttelt. Und das gibt so eine innere Befreiung der Organe, dass es sich total auf deine Seele auswirkt. Psychosomatische Zusammenhänge, ja. Der Hausarzt, der weiß das. Aber statt zum Hausarzt klingeln wir zum Sektenbeauftragten. Sagen Sie mal, wie finden Sie denn das? Ich fand das sehr abstoßend. Sie haben einfach gelacht mitten im Gottesdienst. Ist das noch nicht normal? Paulus hat noch ganz andere Situationen gehabt. Er hatte Verzückungen gehabt. Er war gar nicht mehr da. Er war irgendwo anders. Ich habe das ein einziges Mal erlebt. Und ich sage dir, da habe ich einen Geschmack vom Himmel bekommen. Ich war einmal in Kirgisistan und der Heilige Geist kam in einer solchen Weise, dass ich in der Wolke, ich hatte das Gefühl, ich stehe in der Wolke der Herrlichkeit. Da waren mehrere hundert Leute, ich habe nicht mehr gewagt, die Augen aufzutun, nicht weil ich vor den Leuten Angst hatte, weil ich Angst hatte, das zu verlieren, was da vor mir war. Und ich habe die Leute gar nicht mehr wahrgenommen. Ich weiß nicht, was ich geredet habe. Ich habe meinen Übersetzer nicht mehr wahrgenommen. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich einen Übersetzer habe. Ich war auf dieser Bühne und da stand so ein Blumenkübel und hier war das Podium und mein Übersetzer und dann ging es einen Abgrund runter von einem Meter. Und ich lief 90 Minuten oder mehr als eine Stunde mit geschlossenen Augen lief ich auf der Bühne rum und viele Male ganz dicht an der Kante vorbei. Ich wusste gar nicht, dass da eine Kante war. Manche haben die Luft angehalten. Ich habe nichts wahrgenommen. Ich war im Himmel und ich habe einfach nur gesprochen und es floss so. Und später haben sie mir erzählt, da unten, Gott hat Menschen geheilt, Menschen haben sich bekehrt, Dämonen sind einfach so ausgepfiffen in der Verkündigung. Einfach so. Menschen waren so tief berührt von Gott, haben so nach Gott geschrien. Und es war ein heiliges Tohuwabohu und ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Ich wandelte auf meiner Bühne da oben, als wäre ich im Himmel auf einer Wolke. Mir konnte nichts passieren. Mir war mehr der Himmel wichtig als die Predigt. Ich habe gepredigt, aber es ging alles von alleine. Einmal habe ich das erlebt. Und Gott will solche Dinge schenken. Aber dazu müssen wir mal von der Handbremse weg, die Finger weg von der Bremse. Und aufhören, irgendwie alles so festzuzurren. Hey, ist ernst, hier ist Gottesdienst. Wage niemand zu lächeln bei meiner Predigt. Wir wollen ja heilig sein. Und so haben wir alles irgendwie so festgezurrt. Und hier bei Paulus, da war Freiheit. Und er hatte vor den Korinthern Situationen, die er nachträglich als das Gegenteil von vernünftig bezeichnen musste. Er hat nicht gesagt, Leute, damit ihr wisst, ich habe Buße getan, ich werde es nie wieder tun. Nein, er hat das nur erklärt, er hat sich nicht entschuldigt, er hat es nicht zurückgenommen, er hat nicht gesagt, das wird nie wieder passieren, sondern da war eine Freiheit im Heiligen Geist. Und das ist, was wir brauchen und weil wir das nicht haben, und das beginnt in der Anbetung. Wenn du in der Anbetung mit angezogener Handbremse fährst, oh, was könnte jetzt der denken, was könnten die denken, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen lockerer werde? Diese Angst, beurteilt zu werden, diese Angst, für nicht normal anerkannt zu werden, diese Angst irgendwie, verstehst du? Und das müssen wir abschütteln, wir können das Gott übergeben, wir stehen vor Gott, nicht vor Menschen. Und wir müssen hineintreten in diese Freiheit und sagen, ich bin fertig damit, mich immer zu analysieren, mich im Griff zu haben und mich irgendwie hübsch anständig zu benehmen. Wer hat überhaupt gesagt, du sollst dich anständig benehmen, du sollst dich Gott ehrerbietig benehmen. Und das heißt aus vollem Rohr Gott preisen, einen fröhlichen Lärm machen. Das ist, was die Bibel sagt. Klatsch in die Hände, tanz, mach einen fröhlichen Lärm, jubelt, erhebt ein Kriegsgeschrei und. Das sind die Dinge in der Bibel. Das ist, was wir tun sollen. Aber stattdessen machen wir lieber eine 15-minütige, nette, charismatische, anständige, langweilige Anbetung. Weil da kann nichts passieren. Da kann niemand fragen, hör mal, warum hast du vorhin so laut gerufen? Das passt doch da gar nicht hin. Niemand kann irgendwie dich ansprechen. Weil du warst hübsch im Mittelmaß und in der Anpassung versunken, in der Masse dich versteckt. Aber du bist keine Masse, du bist ein Individuum, du bist frei. Und wenn der Geist auf dich kommt und du sollst jubeln, dann juble. Und wenn du im Einklang bist mit dem Heiligen Geist und der Rest der Gemeinde auch, dann wird das passen, dann wird das fließen und dann wird das gut sein. Und einer, der sich frei benimmt, steckt andere an, die sich auch frei benehmen. Und so funktioniert es. Freiheit ist nämlich ansteckend. Halleluja. Ja, so ist es. Und so viele Orte kommt man hin, alles festgezurrt, festgenagelt, festgeklopft. Nichts rührt sich, wie auf dem Friedhof. Es ist ein Jammer. Und dann wollen wir die Jugend erreichen. Die fährt auf sowas nicht ab, ich sage dir.
Halleluja.
Danke. Ich sage, ja, was sollen denn die Fremden denken? Ach, du meinst die fremden Kirchgänger, die mal gucken kommen. Ja, die sind natürlich geschockt und die kommen nie wieder. Na, Halleluja. Oh. Wem wollen wir denn erfreuen? Gott oder ein paar Fromme, die uns an ihren Vorstellungen messen? Wen wollen wir erreichen? Den Herrn Sektenpfarrer? Oder die Menschen draußen, die Gott nach Gott schreien, die nicht wissen, was sie tun sollen und sich vollknallen mit Drogen und Alkohol und wilden Sexpartys und sowas alles? Wen wollen wir erreichen? Wir müssen das einmal endgültig entscheiden. Und dann heißt es, stirb deinem guten Ruf, Gemeinde Aarau. Stirb deiner Wohlanständigkeit. Riskiere, in den Schlagzeilen zu erscheinen. Ja, das wird kommen, garantiert. Ja, aber Gott wird mit euch sein. Gott wird mit euch sein. Da ist dieser Götze von Rationalismus. Ich verstehe nicht, wofür das gut sein soll. Wofür soll man einen bewegten, lebendigen Lob haben? Wofür soll man die Hände hochheben? Wofür soll man laut singen? Ja, das geht nicht darum, was du verstehst, sondern was liest du? Was steht in der Bibel? Und ich möchte ein Mensch werden nach der Bibel. Und mir ist egal, was Menschen sagen. Ich war auch mal so steif wie du. Ja, ich sage jetzt nicht, wen ich meine. Aber der Heilige Geist kann kommen. 1. Samuel 10. Der Geist des Herrn wird auf dich kommen und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Halleluja. Möchtest du das? Darf er das tun? Oder sagst du, ja, aber bitte immerhin in meiner Schachtel. Freiheit, ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Sag, ich bin nicht gewohnt, die Beine zu schwingen. Gott wird dir helfen. Gott ist ein Helfer. Und da ist geistlicher Kampf in diesen Dingen. Glaubst du das? Da ist geistlicher Kampf, wenn wir dieses Joch der Anpassung sprengen. Und es beginnt, die Gemeinde mit dem Himmel zu kooperieren, wenn Freiheit da ist. Wenn Freiheit da ist, zu beten, zu weissagen, zu bringen, was Gott uns an Eindrücken gibt. Ohne Angst zu haben, ja, was sagt jetzt mein Pastor? Und bin ich jetzt für alle Zeit ungeistlich oder so etwas? Freiheit, nimm dir Freiheit. Nimm sie dir. Oh, ich könnte noch lange über diesen Punkt sagen. Ich spüre so eine Last, über diese Sache irgendwie zu sprechen. Auf der anderen Seite, wir müssen weiter. Okay, jetzt geht's echt. Vers 20. Nach der Verzückung, was kam? Da sprach der Geist. Der Geist sprach zu Petrus und er gab ihm genaue Anweisungen und hat gesagt, geh du mit, ohne irgend zu zweifeln. Warum konnte der Geist ihm sprechen? Weil Petrus den Geist kannte, weil er eine Freundschaft hatte, weil er ernst genommen hatte, was Jesus ihnen so eindringlich in 3 Kapiteln 15, 16 und 14 von Johannes gesagt hat. Der Geist kommt und er wird da sein und ihr werdet ihn kennen, denn er wird in euch sein, er wird in euch bleiben. Und als der Geist kam zu Pfingsten, Jesus hat gesagt, jetzt nicht mehr ich, sondern er ist der Tröster. Und dann war der erste Christ nach Pfingsten betrübt und sagte, oh Herr Jesus, tröste mich. Er sagt, erinnere dich, Johannes 15, was habe ich gesagt, oder 16? Also Jesus hat nicht gesagt, oder 16, er weiß genau, wo es steht, aber na, da stand es ja noch gar nicht, das wurde später erst geschrieben, ja. Nicht mehr ich, sondern der Tröster. Suchst du Trost, dann wende dich an den Tröster. Das ist, warum wir so wenig Trost haben. Wir wenden uns an die falsche Adresse. Und dann sind wir wieder so ganz loyal und lovial, jovial, oh Mann. Und wir sagen, das ist doch egal, ob ich da den Jesus bitte oder den Heiligen Geist, da weiß ich nicht so genau, darf man das überhaupt? in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert, vor 4 Wochen, ich war in einer Gemeinde und dann haben wir mal so ringfrei für Fragen und der Heilige Geist wirkt in der Versammlung und dann Mitarbeiterversammlung und jemand sagt, ich habe aber in meiner Bibel gelesen, irgendwo steht, man darf den Heiligen Geist gar nicht ansprechen. Ich sage, Moment mal, was für eine Bibel hast du denn? Im 20. Jahrhundert, in Mitteleuropa. Wir haben es immer noch nicht begriffen. Der Heilige Geist ist unser Freund und Helfer. Er will da sein. Wenn du willst, dass er in der Not spricht, dass er Anweisungen gibt, dass er dir etwas mitteilt, dann suche die Freundschaft mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 13, 13, die Freundschaft, nein, die Gemeinschaft, die Beziehung, die intime Gemeinschaft, das Vertrauen mit dem Heiligen Geist. All das bedeutet dieses griechische Wort Koinonia. Sei mit euch allen. Mit euch allen, habt Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Wann hast du letztes Mal dem Heiligen Geist gesagt, dass du ihn lieb hast? Ja, siehst du. Und dann sagst du in der Versammlung, Heiliger Geist, komm, das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Er sagt, hey, wir haben ein Problem. Möchtest du dich bei mir entschuldigen, dass du mich 4 Wochen überhaupt nicht gegrüßt hast? Ja, und manche noch viel länger. Aber dann soll er kommen. Komm, du Geist, schenk uns die Zeugenkraft der ersten Christen. Ja, vergiss es. Da muss eine Freundschaft hin. Paulus sagt, 2. Korinther. Moment, ich hab's. 3,6. Wir sind Diener des Geistes. Hast du schon mal gesagt, Heiliger Geist, ich möchte dein Diener sein? Hier bin ich, hilf mir, was das bedeutet. Öffne mir die Augen, zeig mir, wie ich mich hingeben kann, wie ich lernen kann, dir gehorsam zu sein. Ich will dein Diener sein. Ich will die Worte sprechen, die du mir gibst. Ich will nicht von den Begrenzungen meines Verstandes mich aufhalten lassen. Ich will das tun, was du sagst. Wann war das letzte Mal, dass du so etwas gebetet hast? Und das ist der Grund, warum wir nicht durchdringen, warum keine Interaktion mit dem Himmel da ist, weil wir einfach uns auf unserer eigenen Ebene unseres Wissens beschränken. Wir sind das Maß aller Dinge, denken wir, aber das ist nicht der Fall. Und wenn wir das beiseite tun und sagen, wir wollen Gemeinde werden nach dem Worte Gottes und da ist diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, da ist der Freund und Helfer und dann wird er auch, weil wir ihn kennengelernt haben, weil wir seine Stimme kennen, dann wird er auch in der Situation sprechen und er wird anfangen, uns Dinge mitzuteilen. Und was wird das Ergebnis davon sein? Wie bei Petrus, der Heilige Geist gab ihm Anweisungen gegen seine Prägung, gegen seine religiöse Tradition. Er durfte gar nicht mit einem Heiden mitgehen. Er durfte nicht da mitgehen. Das war absolut nicht erlaubt für einen gläubigen Juden, in ein Haus von Ungläubigen zu gehen. Das durfte er nicht. Und er kannte so sehr den Heiligen Geist und vertraute ihm, dass er wusste, wenn der Heilige Geist sagt, ich soll etwas tun, dann tue ich es. Auch wenn das gegen meine Vorstellung geht, gegen meine Prägung, gegen meine Kultur. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen eine Befreiung von unserer Kultur. Wir brauchen eine Befreiung aus unseren religiösen Schachteln. Jesus war frei. Er sprach auf der Straße, Johannes 4, eine Frau an. Undenkbar, wenn ein Mann auf einer Straße eine Frau, die nicht seine eigene war, anspricht, würden alle anderen denken, der sucht eine Hure. Das war die Kultur. So, und was macht Jesus? Liebe war stärker, als was denken die anderen. Er spricht diese Frau an. Er war nicht gebunden an die Kultur und an Etikette und an die 10 Regeln des höflichen Umgangs. Er kommt in das Haus der Pharisäer. Was tut man normalerweise? Man löffelt still seine Suppe, sagt, schmeckt aber gut, es sind ja fein hier und wie hübsch haben sie es hier. Das Erste, was er sagt, er kommt in das Haus und sagt, ihr Heuchler, das macht man doch nicht, man lobt die Suppe. Er war frei. Er wusste, das ist, was sie jetzt brauchen. Das war totale Liebe Gottes und er hat sie ihnen gegeben. Von ganzem Herzen. Nicht, weil er böse war und zornig war in sich selbst, sondern weil das die Liebe Gottes war. Jesus war frei. Er war frei aus diesen Begrenzungen. Die hat er sich nicht auferlegen lassen. Er war frei. Halleluja. Und das ist, was wir brauchen. Jesus erlaubt, dass eine Hure ihm die Füße küsst. Kannst du dir das vorstellen? Da müssen noch ein paar Jünger die Krise gekriegt haben. Jesus, weißt du nicht, wer diese Frau ist? Was sollen die Nachbarn denken? Das spricht sich doch um Ort herum. Dein Ministry wird ruiniert. Jesus war nicht so. Er hat nicht diese verkehrte Rücksichtsnahme genommen, die wir immer so nehmen, und wir nennen das dann Weisheit. Ja. Bruder, du musst weise sein. Das ist, wie wir das dann etikettieren. Aber hinter all diesem Weisheitsgequatsche ist nichts anderes als Menschenfurcht, nichts anderes als Angst. Man könnte dich als ein Fanatiker ansehen, und diese Angst haben die ersten Christen sich nehmen lassen, indem sie gesagt haben, ich bin erlöst von der Welt, und Teil der Welt ist Angst vor Ablehnung, Angst vor Kritik, Angst vor Scham und Schande und Verleumdung. Hier ist das Kreuz, hier bin ich, mach mich frei. Und dann waren sie frei, Halleluja. Und das wird nicht gelehrt und das wird nicht gebetet, und darum sind wir so angepasst und so harmlos. Und es ist hohe Zeit, dass wir aus diesem Kasten rausspringen. Wenn wir Gott finden wollen, er ist nicht in unserem kleinen religiösen Schächterchen. Wenn wir Gott finden wollen, wir müssen herausspringen und sagen, Herr, hier bin ich, befreie mich von diesem ganzen Plunder. Halleluja. Hey, wie gefällt euch das? Ja, du wirst... Du wirst eine Menge Ablehnung bekommen, du wirst in gewissen Kreisen nicht mehr in sein. Aber es gibt andere Kreise, wo du auf einmal sehr in bist. Und das ist der Himmel. Da ist einer, der springt aus der Schachtel. Wow, auf den müssen wir aufpassen. Den wollen wir stärken, bei dem wollen wir sein. 2. Korinther 16, 9. Die Augen des Herrn schauen alle Lande. Bei denen, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind, ihn zu stärken, ihn zu stützen, bei ihm zu sein. Die Augen des Herrn, alle Lande. Sie suchen, wo endlich einer ist. Gott, ich will ganz bei dir sein. Nicht nur Sonntagmorgen, ich will ganz bei dir sein. Gott sucht solche Leute, und wenn er sie gefunden hat, der lässt sie nie wieder aus dem Blick. Sagt er, hey Engel, passt auf den auf. Schaut euch die an. Der ist egal, was die anderen denken. Sie will nur Gott, die ist ja fanatisch. Genau meine Sorte. Halleluja. Halleluja. Und wir beugen unsere Knie vor diesem religiösen Götzen der Wohlanständigkeit. Ja, Herr Sektenpfarrer, ich werde mich bemühen, das nächste Mal etwas kompatibler zu gestalten zur restlichen Kirchenwelt. Wir müssen nicht kompatibel sein zu irgendeiner Kirchenwelt, die mitten im Abfall ist. Wir müssen kompatibel werden zum Himmel. Das ist unsere Aufgabe. Jesus hat gesagt, folge du mir nach, nimm dein Kreuz und stirb. Wo ich bin, soll mein Jünger auch sein. Das ist der Weg. Halleluja. Und da gibt es so ein Berliner Sprichwort, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Halleluja. Amen. Das ist es, wo es lang geht. Hey. Langsam wird's normal hier. Also vorsichtig, aber immerhin. Begreift ihr, worum es geht? Wir steigen aus. Manchmal der Geist möchte andere Dinge. Ich erinnere mich, einmal kamen Eltern zu mir, nicht aus unserer Gemeinde. Sie kamen zu mir mit einem Notfall, ganz traurige Sache. Ihr Kind, ich glaube, verbrannt oder so, schwer verletzt, zwischen Leben und Tod im Krankenhaus, intensiv, ganz schwieriger Fall. Und sie kamen und ich merkte, die sind sowas von religiös. Die versuchen so auf Zehenspitzen durch Tulpenbeet zu laufen, um ja nicht irgendeinen Teufel zu verärgern. Ganz zart und ganz vorsichtig. Und außerdem dachten sie, die ganze Bürde für ihr Kind könnten sie auf die Gemeinde legen. Und ob die Gemeinde nicht irgendwie jetzt jemanden schicken könnte, der für die Kinder aufpasst, weil sie müssen so oft ins Krankenhaus. Sie wissen nicht, wie das ausgeht. Und nur so ein Unglauben geredet. Nur so. Und der Geist Gottes kam auf mich und ich spürte einen heiligen Zorn. Und ich habe diese Leute genommen. Wirklich mit meinen Worten. Ich habe sie geschüttelt. Ich habe ihnen gesagt, sag mal, seid ihr noch bei normal? Seid ihr noch bei Sinnen? Euer Kind ist zwischen Leben und Tod. Und wenn ihr jetzt nicht sofort die Kurve kriegt und radikal werdet mit Gott und anfangt ins Gebet zu gehen, zu schreien zu Gott und zu fasten und den Teufel zu sagen, du kriegst unser Kind nicht und ihm will ich die Hölle heiß machen. Und wenn er nicht in die Offensive geht und wenn ihr nicht aufsteht und sagt, das Kind bleibt, es ist unser Kind, es wird geheilt werden. Wenn ihr das nicht tut, und denkt, die anderen tun das in ihren Gebetskasten und machen ein frommes Fürbitteanliegen daraus. Wenn ihr als Eltern nicht aufsteht und einen echten Kampf jetzt eintretet und diese ganze religiöse Soße mal von euch wegtut und radikal werdet im Geist und endlich mal diese seichten, harmlosen Gebete wegtut und den Teufel bei den Hörnern packt, dann sage ich euch eins, das Kind wird nicht leben. Ich war so ernst. Puh. Ein Bruder war neben mir, er rang nach Luft. Hinterher habe ich totale Krise gekriegt. Die ging dann raus, ziemlich betröppelt. Hatten keine Fragen mehr. Hinterher habe ich gedacht, das war zu heavy. Das darf man nicht machen. So darf man doch nicht mit Menschen sprechen. Ein paar Jahre später auf dem Jesusmarsch in Berlin. Kommen ein paar Leute, tippen mir auf die Schulter, sagst du, kennst du uns noch? Ich sage, nee, keine Ahnung. Wir waren die mit dem verbrannten Kind. Und weißt du noch damals, wie du uns ermahnt hast? Ich sage, oh ja, nie vergessen. Und da haben sie mir erzählt, was passiert ist. Sie torkelten förmlich raus. Sie waren so geschockt. So hat noch nie im Leben jemand mit ihnen gesprochen. Sie waren völlig erschüttert. Und sie haben erkannt, wir haben die Verantwortung für unser Kind anderen übergeben. Und was der sagt, ist total wahr. Und sie haben Buße getan. Haben angefangen zu schreien, zu kämpfen, zu beten, zu fasten. Haben gesagt, Teufel, du kriegst unser Kind nicht. Und die Ärzte, die keine Chance diesem Kind gegeben haben, mussten mit ansehen, wie das Kind geheilt wurde und durchkam und rausgekommen ist. Und sie haben zu mir gesagt, wenn du uns einen netten, harmlosen, pastoralen Trost und noch ein Segensgebet irgendwie draufgelegt hättest, wir hätten nichts gemacht. Unser Kind wäre gestorben. Aber hinterher, ich hatte tagelang Probleme. Mann, so darf man doch nicht mit Menschen sprechen. Das sind arme, kleine, schwache Menschlein. Aber Gott hat sie aufgeweckt. Wir denken, oh, Gott ist ein Gentleman. Das tut man nicht. Ach, kam der Heilige Geist oder Jesus, ich weiß nicht genau, wer es war, zu Paulus und hat gesagt, dürfen wir dich einmal in den Sand legen, so kurz vor Damaskus? Ich meine, wir wollen nichts tun ohne ein Einverständnis, wir sind ja Gentlemen, nicht wahr? Wer hat das erzählt, der Heilige Geist, ein Gentleman? Das ist doch totaler Unsinn. Er kommt und er wirft den Paulus einfach zu Boden und macht ihn sogar noch blind. Ist das ein Gentleman? Aber wir haben uns einen schönen, netten Heiligen Geist zusammengezimmert. Der darf gar nichts tun. Das könnte ja die kirchliche Ordnung stören. Das könnte ja Aufsehen erregen in der Stadt. Ja, genau das ist, was der Heilige Geist tun will. Er will Aufsehen erregen. Er will endlich mal losgelassen sein. Er will frei sein. Er möchte Jesus verherrlichen. Und Jesus ist nicht religiös. Jesus ist nicht in der Schachtel. Jesus ist nicht fromm. Jesus ist ganz anders. Einmal kam eine Frau in der Gebetslinie nach vorne, standen sie jetzt alle zum Beten. Weißt du, wie man das macht? Da stehen sie alle und dann jeder wird so nett gesegnet. Da stand diese Frau und der Geist Gottes kam auf mich. Und auf einmal, ich höre, was ich sage. Das war nicht geplant, das stand nicht in meinem Konzept. Ich schaue diese Frau an und ich sage, du bist wohl auch eine von diesen religiösen Schnepfen, die meinen, die sind schon so heilig, dass sie mit ihrem Mann nicht mehr ins Bett zu gehen brauchen. Die schaute mich an. Aber ich sage dir was, sie hat Buße getan und Gott hat sie wirklich aus dem Hemd geschüttelt. Puh. Die kam mit den Beinen wieder auf die Erde. Und Gott hat ein tiefes Werk getan in dieser Person. Sag ja, auf welcher Bibelschule warst denn du? Was sind denn das für Methoden? Entschuldige, ich war auf keiner Bibelschule. Ja, deswegen vielleicht. Der Geist Gottes will manchmal Dinge tun, die sind ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen.
Hast du bei Jesus das schon mal wirklich gelesen, wie das da war? Er spuckt auf die Erde. Und dann nimmt er diese Matsche da und formt das. Also das ist doch total unappetitlich. Wenn da jetzt gerade irgendwie ein Esel vorbeigekommen wäre oder ein Kamel oder... Und da lesen wir nicht, die Jünger haben gesagt, oh Meister, dürften wir die Hand voll Erde schnell nehmen in unseren mobilen Sterilisator, schnell keimfrei machen? Es soll ja alles anständig und in Ordnung sein in unseren Gottesdiensten. Der hat da einen Brei gemacht, alle haben gesagt, was macht der da? Und dann sagt er, komm her. Und bang, hat er ihnen das aufs Auge gedrückt. Hast du sowas schon mal, wenn wir einen Evangelisten hätten, wahrscheinlich aus Amerika oder so, der sowas machen würde, der hätte in Deutschland und der Schweiz nicht viele Einladungen. Nee, mit Sicherheit nicht. Jedenfalls keine zweiten. Jesus, da kommt der Taube. Jesus steckt die Finger in die Ohren. Weißt du, was du dir da holen kannst? Das ist doch echt unappetitlich. In Gegenwart von Menschen. Wenn er wenigstens... Denn Lukas hat es aufgeschrieben. Der hat es doch gesehen. Hätte Jesus doch gesagt, Versammlung, schließt die Augen. Ein heiliger Moment. Kein Auge blinkt. Und dann hat er die Finger in den Ohren und dann sagt die Schrift, und er berührte seine Zunge mit Speichel. Ja, jetzt denk mal mit. Das ist ja, was wir oft nicht tun. Ja, aber da ist Jesus, ja, hat die Finger in, ich tue es nicht, keine Angst mehr, hat die Finger da. So, dann sagt er, Zunge rausstrecken. Wie kommt jetzt der Speichel, wenn die Finger doch in den Ohren sind, auf die Zunge? War das eine Versammlung, die noch in Ordnung war? Ja, denn der wurde geheilt, das war total in Ordnung. Das war total in Ordnung. Nicht, ob unsere Ästhetik das in Ordnung findet, sondern ob das der Himmel in Ordnung findet und ob das Ergebnis entsprechend ist, das ist entscheidend. Und wenn wir mit diesem Wort kommen, ja, es muss alles anständig und in Ordnung sein, da meinen wir unsere Anständigkeit, wo nie was passiert. Aber der Himmel hat andere Vorstellungen. Da in der Versammlung, die decken das Dach ab. Wir hätten gesagt, Moment mal, zugegeben, der Saal ist voll. Aber deswegen wird doch nicht unser schönes, neu gedecktes Dach jetzt hier aufgebrochen. Da könnt ihr doch wohl bis nach dem Meeting warten. Ne? Wenn hier die Leute weg sind, dann könnt ihr kommen. Jesus predigt und die decken das Dach ab. Und Jesus sagt, Leute, ist alles normal, das Meeting ist in Ordnung, es geht weiter, kein Problem, lasst euch nicht ablenken und er macht einfach weiter. Unsere Vorstellungen hier oben ist unser Problem. Und da müssen ein paar religiöse Bretter abgesägt werden. Ja, da sind wir nämlich verbrettert. Da haben wir nicht nur Scheuklappen wie so die Pferde früher. Das waren ja nur so kleine Dinger. Die konnten ja noch eine Menge sehen. Nein, wir haben da alles vernagelt. Es ist ein Jammer mit uns. Oh, schenke uns Durchbruch, Herr. Halleluja. Und da ist ein direkter Zusammenhang in Kapitel 10, hinten heißt es 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist. Das ist, warum der Heilige Geist nicht fällt, während wir sprechen. Weil alles so schön, alle sitzen mit dem religiösen Sicherheitsgurt. Keiner rührt sich. Und dann sagen wir, komm, Heiliger Geist. Nee, der kann gar nicht. Er sagt, ich möchte so gerne. Ja. Während er redete, fiel der Heilige Geist auf alle. Soll in unserer Versammlung auch mal wieder der Heilige Geist fallen? In so vielen Gemeinden sagt man, komm, Heiliger Geist. Aber damit du das weißt, mit den Manifestationen wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind eine ordentliche, charismatische Gemeinde. Wir sind schon anerkannt von den anderen. Ja, das ist das Problem. Bloß nicht vom Himmel. Gott will uns losmachen. Oh, Puh. Jetzt fühle ich mich aber freier, du, dass ich das mal so vom Herzen gelassen habe, ja? So, ihr Lieben, Kapitel 11. Damit keiner sagt, ich habe nichts über Kapitel 11 gesagt. Petrus kommt zurück zu den Apostelkollegen. Gebt mir die 5, Bruder, jawohl. Kommt zu den Apostelkollegen. Und was passiert? Die sind genauso traditionell vernagelt wie die anderen, die mit Petrus waren. Denn wie heißt es da? Sie entsetzten sich, weil der Heilige Geist auf die fiel. Warum haben sie sich entsetzt? Weil das ihr religiöses Weltbild erschüttert hat. Das sind doch Heiden. Wie können die denn den Heiligen Geist bekommen, so wie wir zu Pfingsten? Das geht doch gar nicht. Da hat Jesus 15 Jahre vorher gesagt, geht, predigt das Evangelium allen Nationen. Und sie gingen nur zu den Juden. Und wenn der Heilige Geist nicht mit dieser speziellen Verzückung gekommen wäre, Petrus wäre auch nicht gegangen. Und dann ging Petrus und die Heiden bekehren sich. Der Heilige Geist fällt auf sie. Und die Leute entsetzen sich. Die entsetzten sich, die sollten doch sagen, Halleluja, Dank sei Gott. Nein, sie entsetzten sich. Die waren schockiert. Immer wenn religiöse Traditionen gebrochen werden, ist einer schockiert. Nämlich der, der die Traditionen hatte. Immer. Und dann kommt Petrus zu seinen Apostelkollegen und die sind genauso. Die sind genauso eng. Und da sind schon diese frommen Brüder, die alles mit dem geistlichen Zentimetermaß bemessen. Und sagen, wir haben gehört, Petrus, du bist bei den Heiden im Haus gewesen und du hast da gegessen. Da haben wir wohl ein Problem. Hast du dazu etwas zu sagen? Und er konnte sagen, der Heilige Geist hat mich geschickt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt ihn. Das war nicht meine Idee, er hat mich geschickt. Und er hat sogar gesagt, gehe ohne irgend zu zweifeln. Und das tat ich dann auch. Halleluja. Und darum einfach gab es dort diesen herrlichen Durchbruch, weil er gehorsam war dem Heiligen Geist. Und sie waren schockiert. Und er sagt dort noch einmal das, was der Cornelius, damit schließe ich jetzt, was Cornelius dort mitgeteilt hat. Er gibt das seinen Brüdern nochmal weiter, so als Ermutigung. Der Engel kam zu Cornelius und sagte, hol den Petrus und der wird Worte sprechen, durch die du errettet wirst. Worte, durch die du errettet wirst. Und das ist, was der Heilige Geist möchte, dass wir frei sind mit ihm und dass wir Worte sprechen, die Menschen erretten. Ich meine jetzt nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur im Sinne von, die kommen zu Jesus. Da sind so viele Unerrettete, Errettete. Die sind noch von ihrer Depression unerrettet, von alten Verletzungen, alten Geschichten nicht errettet. So viel Engigkeit, so viel Angst, so viel verkehrte Vorsicht und alles Mögliche. Lass uns doch frei sein mit dem Heiligen Geist, dass wir auch lernen, mit ihm zu fließen, Worte zu sprechen, durch die Menschen errettet werden. David konnte im Heiligen Geist Musik spielen und die bösen Geister wichen. Das war Salbung. Du kannst Worte sprechen und Depressive werden frei. Das ist möglich. Es ist möglich. Die Salbung macht es, nicht deine Worte. Lass uns doch hineinkommen in diese Freiheit, in diese Partnerschaft, wo er wirklich der Herr ist und wo er uns leitet und wo er uns Aufträge geben kann und Worte geben kann und Dinge geben kann. Und weil er uns sie gegeben hat, sind wir sicher. Auch wenn Menschen sagen, das solltest du lieber nicht tun. Wir sind sicher, weil Gott zu uns gesprochen hat und wir haben ihn kennengelernt. In kleinen und dann in mittleren und dann in immer größeren Situationen und unser Vertrauen zu ihm wächst und wächst und wächst. Und wir werden losgelassen in der Nachbarschaft, im Alltag, am Arbeitsplatz, wo auch immer, wo Gott uns dann führt. Wir werden losgelassen, Worte zu sprechen, durch die Menschen errettet werden. Gott hat Worte in dich hineingelegt und der Heilige Geist will sich auf diese Worte legen und will daraus geistliches Sprengstoff machen und Menschen freisprengen von all diesen Ketten und Gebundenheiten, die auf ihnen liegen. Das ist, was der Heilige Geist mit jedem von uns tun will. Und dazu ist notwendig, dass wir in die Freiheit gehen. Dass wir das, was uns zurückhält, die Angst, die Anpassung, diesen Sog zur Normalität hinter uns lassen. Und dass wir sagen, komm, Heiliger Geist, ich will dich kennen, ich will dir gehören, ich will dein Diener sein. Wie macht man das überhaupt? Und wir suchen ihn und wir fangen an, diese Freundschaft mit ihm zu entwickeln. Hast du Verlangen danach?
Und dann wird auch der Heilige Geist beginnen zu kommen, wenn wir reden.